Liebe Freunde, in der vorletzten Woche, da wurde in Karl-Marx-Stadt ein gefährlicher Mörder gesucht. Ihr werdet es ja alle in der Zeitung gelesen haben. Die Tatsache, dass da ein Mörder mit einem Auto und einer Schusswaffe durch unsere Stadt fuhr, hat die ganze Bevölkerung in Aufruhr versetzt. Das war eine Sensation. Es gibt noch ganz andere Leute, die mit ihren Autos durch unsere Straßen fahren und die auch Mörder sind, ohne dass über die so viel Aufhebens gemacht wird. Die haben keine Schusswaffe und die bringen die Leute nicht mit Absicht um, sondern ganz aus Versehen, nicht mit der Pistole, sondern mit der Stoßstange. Ein kleines bisschen zu viel Druck mit der Fußspitze auf den Gashebel und schon ist ein Geschöpf Gottes weniger auf dieser Erde. Von diesen Leuten, da kann man nicht allzu viel hören und sehen. Man findet höchstens in der Zeitung dann auf der letzten Seite eine kleine Notiz von Personenschaden oder Materialschaden und so. Ein Mord wie der vor 14 Tagen in unserer Stadt, das ist eine Sensation. Und der hundertfache Mord auf unseren Straßen am hellerlichten Tage, das ist eine Sache der Statistik. Ich habe hier die Zeitung mit, da habe ich gelesen, im Polizeibericht oder was das nun ist, die Verkehrsunfallstatistik des Bezirkes Karl-Marx-Stadt weist im September 616 Verkehrsunfälle aus, 23 Personen fanden den Tod und 580 wurden verletzt. Das ist die Statistik von einem einzigen Monat in unserem Bezirk. Das ergibt in unserem Land oder auf der ganzen Welt im Jahre zigtausende Verkehrstote. Man hat fast so den Eindruck, als ob es das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, nie gegeben hätte. Natürlich, wenn man von dem, der das Gebot gegeben hat, sagt, dass es ihn nicht gibt, dann gibt es auch keine Hemmung mehr im Straßenverkehr. Vielleicht wäre es günstiger, wenn wir den modernen Slogan Fahrt aufmerksam und rücksichtsvoll doch wieder ersetzen würden durch das alte fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Das ist nämlich schon mancher dadurch zum Mörder geworden, dass er beim falschen Überholen jemanden umgebracht hat. Einer, der fälschlicherweise dieses alte Gebot für überholt betrachtet hat. Es gibt eben Leute, die finden es reizvoll, bei einem Stoppschild weiterzufahren. Nur gerade. Das geht vielleicht ein paar Mal gut, aber eines Tages, da fahren die in ein anderes Fahrzeug rein und machen das Fahrzeug des anderen und ihr eigenes kaputt. Es gibt eben Leute, die finden es reizvoll, mit einer anderen Frau ins Bett zu gehen. So nach dem Motto, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Die setzen sich einfach über das sechste Gebot, was Gott als Warnschild vor die Ehe gesetzt hat, drüber weg und brechen in eine andere Ehe ein und machen die Ehe des anderen und ihre eigene kaputt. Von der Leichtverstimmung bis hin zum Totalschaden. Es fahren bei uns, wie gesagt, viele Autos auf den Straßen herum, in denen Menschen sitzen, die man als Mörder bezeichnen müsste. Ich habe gelesen, dass in Westdeutschland etwa 80% aller Autofahrer ein Talisman im Wagen haben, ein Maskottchen und vielleicht 10% ein Sicherheitsgürtel. Ich weiß nicht, wie das bei uns ist. Ich sehe bloß immer auf der Straße eine Menge Autos, in denen Maskottchen sind. Es gibt bei uns viele Wartburg-Fahrer, die es finanziell bis zum Wartburg gebracht haben, die aber in geistiger Hinsicht noch auf der primitiven Entwicklungsstufe unserer Ururahnen stehen. Die hingen sich damals in Bärenzahn mit einem Strick um den Hals und dachten, das hilft denen. Gibt Schutz vor bösen Geistern oder Unfällen. Der Primitive des 20. Jahrhunderts, der hängt sich ein Maskottchen ins Auto rein. und denkt, dass er dadurch irgendeinen Schutz vor Verkehrsunfällen hat. Die Menschen, die an den Gott der Bibel glauben, die sind über diesen abergläubischen Unfug seit tausenden Jahren schon rausgewachsen. Aber außerhalb der Kirche, da blüht der Aberglaube immer noch mitten unter den aufgeklärten Menschen unseres 20. Jahrhunderts. Wie gesagt, der Pittiplatsch, der an der Windschutzscheibe hängt, der schützt vor Torheit nicht. Und jedenfalls nicht vor Unfall. Nichts gegen Pittiplatsch, den Lieben. Bloß, der kann uns gegen Unfall genauso wenig schützen, wie sein großer schwarzer Bruder, der Kollege Schornsteinfeger. Naja, ihr seid ja meistens keine Autobesitzer. Ihr habt keine Autos. Da habt ihr auch kein Maskottchen, aber ich möchte nicht wissen, wie viele von euch in der Hosentasche ein Talisman haben oder ein Glückspfennig im Portemonnaie oder irgend so ein Ding, von dem ihr euch einbildet, dass es euch Glück bringt und dass es euch schützt. Da weiß ich was Besseres. Wenn ihr Jesus in euer Leben lasst, dann könnt ihr diesen ganzen Krempel rausschmeißen. Für diejenigen unter euch, die heute ein neues Leben mit Jesus anfangen wollen, und bis jetzt noch mit dem Talisman und sowas rumgerast sind, für die habe ich hier vorne einen Eimer aufgestellt. Da könnt ihr nachher diesen Unsinn reinschmeißen. Wenn ihr Jesus habt, da könnt ihr alles andere wegschmeißen. Da braucht ihr solchen Kram nicht mehr. Nun muss ich allerdings sagen, der Pittiplatsch an der Windschutzscheibe und der Glückspfennig im Portemonnaie und der Talisman, die haben Gott gegenüber alle einen großen Vorteil. Man kann sie nämlich sehen. Und Gott kann man nicht sehen. Diese Unsichtbarkeit Gottes hat die Menschen schon zu allen Zeiten verrückt gemacht. Es geht uns da nicht besser wie den Menschen zur Zeit des Mose. Im Alten Testament wird erzählt, wie der Mose auf den Berg Sinai gestiegen ist, um aus den Händen Gottes die 10 Gebote zu empfangen. Und während der weg war, da haben sich die Israeliten mit ihren eigenen Händen einen Gott gebaut, den sie sehen konnten. Das war das berühmte goldene Kalb. Das war zwar ein Kalb, das noch nicht mal bögen konnte, aber das machte nichts. Das besorgten dann die Leute, die um dieses Kalb rumtanzten. Jedenfalls hatten die jetzt einen Gott, den sie sehen konnten. Nebenbei bemerkt, die ollen Israeliten, die haben sich ihren Gott ein bisschen mehr kosten lassen als die Götzenanbeter unseres modernen Kunststoffjahrhunderts. Die haben sich ihr Gottchen immerhin aus Gold gebaut, während wir unsere Maskottchen aus ein bisschen Gummi oder Paste herstellen. Wie dem auch sei, das Endergebnis ist das gleiche. Ein Gott, den man sehen kann. Nun kann man aber den lebendigen Gott nicht sehen. Aber wir können ihn hören. Wir hören sein Wort, er spricht zu uns in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Und in der Bibel, da stehen zum Beispiel die 10 Gebote drin. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt oder auswendig kennt. Wir sind ja nicht in der Konfirmandenstunde, ich frage sie ja nicht ab. Wir müssen es mal probieren, hä? Also ich fürchte, da sind bei euch ziemliche Wissenslücken. Der Jörg wird sie auffüllen. Er liest euch die 10 Gebote zur Erinnerung nochmal vor.
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst nicht andere Götter haben neben mir. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht unnützlich führen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass dir es wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Vieh oder alles, was ihm gehört.
Das sind die 10 Gebote. Und Gott verlangt von uns, dass wir auf seine Gebote und sein Wort hören. Er verlangt es, aber er zwingt uns nicht dazu. Es kann uns ja kein Mensch zwingen, die 10 Gebote zu halten. Und Gott zwingt uns auch nicht. Wohltaten werden nicht aufgezwungen und die 10 Gebote, die sind eine Wohltat. Auf den ersten Blick hört sich das natürlich nicht so an, wenn einer dauernd zu uns sagt, du sollst, oder noch schlimmer, du sollst nicht. Da sind wir zunächst sauer. Das kennen wir ja von den Eltern, wenn es immer heißt, du sollst nicht. Bloß auf der anderen Seite sehen wir doch alle ein, ohne gewisse Regeln und Gesetze und eine gewisse Ordnung, da ist das Zusammenleben der Menschen überhaupt nicht möglich. Das ist ungefähr so wie im Straßenverkehr. Ohne eine bestimmte Straßenverkehrsordnung geht's eben nicht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die Verkehrspolizei göttliche Weisheit besitzt, aber in einem Punkt ist die Verkehrspolizei Gott sehr ähnlich. Die kennt ihre Pappenheimer. Die Verkehrspolizei weiß genau, dass der Motorradfahrer der geborene Verkehrssünder ist und dass die Motorradfahrer geradezu drauf erpicht sind, die Annaberger Straße mit 80 Sachen rauszudonnern. Und aus diesem Grunde, da stellt die Verkehrspolizei Stoppschilder, Begrenzungsschilder auf, Warnschilder, nicht weil die Polizei, euer Freund und Helfer, euch ärgern will, oder weil die vielleicht nicht wollen, dass ihr schnell vorwärts kommt, sondern weil die Polizei will, dass ihr heil und sicher an eurem Ziel ankommt. Das ist doch der Sinn aller dieser Beschränkungen. Und seht ihr, mit Gott ist das ganz genauso. Der kennt uns doch ganz genau. Der weiß doch, dass wir von Natur aus die geborenen Sünder sind. Und er kennt die gefährlichen Punkte auf unserem Lebensweg. Und deswegen stellt er uns an unserem Lebensweg die Gebote auf. Die Gebote sind wie Warntafeln, die am Rande unseres Lebensweges stehen, damit wir das Ziel sicher und gesund und heil erreichen. Das Schlauste, was man machen kann, wenn man an eine Kreuzung kommt, das ist eben, wenn da ein Stoppschild steht, auf die Bremse treten und anhalten. Und der sich über das alles einfach wegsetzt, wer einfach über die Gebote sich wegsetzt und denkt, er kommt weiter, wenn er nicht auf das achtet, was vorgeschrieben ist, der erleidet dabei Schiffbruch. Die Menschen denken immer, sie werden glücklicher, wenn sie sich das nehmen, was ihnen gar nicht gehört. Und sie denken, sie werden glücklicher, wenn sie ihr Leben selber bestimmen wollen und sich nicht nach den Geboten Gottes richten. Aber es gibt außerhalb der Gebote Gottes, außerhalb seiner Ordnung, gibt es kein Glück. Jede Sünde ist gleichzeitig immer eine Dummheit. Und Gott sagt uns von vornherein, dass er jede Übertretung seiner Gebote auch bestrafen wird. Es sitzt sich vielleicht ganz gut mit dem Hintern auf der Brüstung da oben, aber ich will nur mal sagen, Kollege, wenn du runterfällst, ich bin nicht der Apostel Paulus, das ist mal ein Apostel Paulus passiert, der hat mal furchtbar lange gepredigt und da war ein junger Mann, der saß oben im Fenster und der ist eingepennt, der war müde. Also nun predige ich ja nicht so lange wie die Apostel, aber der fiel runter und da war es passiert. Der Apostel hat dem helfen können, aber ich fürchte, das könnte ich nicht, also es wäre besser, ihr setzt euch so hin, dass er nicht runterstürzt. Also wie gesagt, jede Übertretung eines Gebotes, jede Sünde, ist gleichzeitig immer eine Unklugheit. Und Gott sagt uns das von vornherein. Er sagt uns, dass er jede Übertretung der Gebote bestraft. So So steht es in der Bibel im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Da lesen wir, Gott lässt keinen, der sein Gebot übertritt, ungestraft. Das hören wir natürlich nicht gerne aus dem Munde des lieben Gottes. Und noch weniger gern hören wir die Fortsetzung. Da heißt es nämlich, dass er die Sünde der Väter an den Kindern heimsucht bis in die dritte und vierte Generation. Das klingt hart. Und das klingt nicht nur hart, das ist auch hart. Und die Härte der Strafe, die hängt damit zusammen, dass wir so harte verpackt sind. Wir sammeln heute in unserem Gottesdienst die Kollekte ein für eine Reihe von Kindern, die unter der Schuld ihrer Väter leiden und die da nichts dafür können. Wir haben aus einer großen Anzahl von schwierigen Fällen euch einmal drei Fälle ausgewählt. Drei Familien, die in Not geraten sind durch die Schuld ihrer Eltern. Und für die wollen wir heute die Kollekte einsammeln. Der Peter wird sie euch mal vorstellen.
Erster Fall. Der Vater und der älteste Sohn befinden sich in Untersuchungshaft. Sie gehören zu einer Diebesbande, die geschnappt worden ist. Es sind nur 4 schulpflichtige Kinder da. Jetzt müsste die Mutter arbeiten gehen. Das kann sie aber nicht, weil der 8-jährige Junge geistig behindert ist und nicht alleine gelassen werden kann. Wir möchten die Mutter und ihre Kinder auch weiterhin finanziell unterstützen. Zweiter Fall. Eine junge Frau war mit einem Trinker verheiratet. Ihre Ehe wurde wegen dieses Trinkers geschieden. Weil sie diese Scheidung nicht überwinden konnte, beging sie Selbstmord und warf sich vor einen fahrenden Zug. Sie hat einen 5-jährigen Junge zurückgelassen. Der Junge befindet sich jetzt bei seiner tauben Großmutter. Wir wollen den Jungen in der Adventszeit in einem kirchlichen Heim unterbringen. Das kostet etwa 165 Mark. Dritter Fall. Eine Mutter von 4 Kindern ist plötzlich gestorben. 2 ihrer Kinder sind noch schulpflichtig. Die Frau hatte viele Schwierigkeiten in ihrer Ehe, weil der Mann Quartalstrinker war und zu den Kindern sehr ungerecht ist. Jetzt, nachdem die Mutter tot ist, leben diese Kinder bei dem Vater. Wir möchten diesen Kindern für die Winterferien einen Platz in einem kirchlichen Heim sichern.
Alle diese Kinder, die jetzt genannt worden sind, die sind unschuldig, die können nichts dafür, dass ihre Eltern Diebe, Trinker, Selbstmörder, Verbrecher sind. Da können die Kinder nichts dafür, aber die müssen darunter leiden. Und ich bitte euch, dass ihr heute mithelft, dass wir diesen Kindern wenigstens ein bisschen einmal helfen können. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Wenn ihr mit solchen Kindern mal zu tun habt, es sind ja manchmal in unserem Gottesdienst auch welche mit dabei, dann schnauzt die nicht gleich an, wenn die sich eben anders benehmen als andere Leute, sondern dann seid gut zu denen. Die brauchen Liebe, die brauchen viel Liebe von jedem, mit dem sie zu tun haben. Ich könnte die Liste von Fällen noch fortsetzen und wir könnten noch viele andere Beispiele anführen für diese harte Tatsache, dass die Schuld der Väter sich vererbt auf die Generation der Kinder und Kindeskinder. Ich könnte als Beispiel meine eigene Generation anführen. Ich bin an dem letzten Weltkrieg völlig unschuldig. Da war ich noch klein, als die gen Ostland reiten wollten. Ich habe damit nichts zu tun. Und trotzdem muss ich die Suppe mit auslöffeln mit meiner Generation, die uns unsere Väter eingebrockt haben. Wir haben nach dem Krieg jahrelang hungern müssen. Wir haben Eicheln gefressen und Brennnesselsuppe. Und ich kann euch sagen, das ist ein Fraß gewesen, den heute im wahrsten Sinne des Wortes kein Schwein mehr nötig hat. Aber so haben wir leben müssen, als unschuldige Kinder damals. Und die gesundheitlichen und moralischen Schäden meiner Generation, Das ist die Schuld unserer Väter. Und ich sage das ohne jeden Vorwurf. Ich stelle das nur fest. Wir können gegen dieses Gesetz der Vererbung der Schuld nichts machen. Aber wir können aus diesem Gesetz etwas lernen, eine Lehre ziehen. Und die Lehre heißt, so wie wir heute leben, so werden unsere Kinder morgen leben. Und wie werden unsere Kinder morgen leben? Ihr werdet denken, es interessiert euch nicht, weil ihr noch keine Kinder habt. Ihr werdet gleich sehen. Ich habe hier ein Buch des amerikanischen Friedensnobelpreisträgers Linus Pauling. Und in diesem Buch steht drin, also ich möchte erst mal sagen, das Buch ist im Union Verlag erschienen. Ich betone das deswegen, weil der Verfasser Pazifist ist, damit sich nicht hinterher wieder jemand über mich beschwert, ich würde etwa pazifistische Ideen verbreiten oder sowas. Das Buch gibt es hier zu kaufen, also kann ich auch draus zitieren. Also es steht hier drin, dass infolge der Atombombenversuche zwischen 1952 und 1963 1.600.000 Kinder mit schweren körperlichen und geistigen Schäden geboren werden. 16 Millionen werden noch im Kindesalter sterben und 2 Millionen jetzt lebender Menschen werden etwa 15 Jahre früher sterben. Und noch eine von den vielen Tatsachen, die er hier anführt. Die Erprobung einer einzigen 20 Megatonnen Standardbombe. Die kostet 500.000 Menschen das Leben. Die Erprobung einer einzigen solchen Bombe. Das ist die grausame Bestätigung dessen, was die Bibel vor tausenden Jahren geschrieben hat, dass die Schuld der Väter noch auf die Kinder übergehen wird. Es wird uns hier mit mathematischer Genauigkeit die Schuld vorgerechnet, die wir begehen, an der Generation, die noch gar nicht geboren ist. Und das ist unsere Schuld. Und die betrifft euch und eure Kinder, die noch gar nicht auf der Welt sind. Wir können uns aus diesem Zusammenhang der Sünde nicht rauslösen. Wir sind in den Zusammenhang der Generationen und der Schuldverflochtenheit einfach einbezogen. Wir alle sind mitverantwortlich, ob die Welt von morgen eine friedliche Welt ist oder nicht. Und sie wird nur lebensfähig bleiben, wenn sie nach den 10 Geboten lebt. Anders wird das nicht gehen. Die Welt hält doch jetzt schon nur der Leim der 10 Gebote noch zusammen. Stellt euch mal vor, was los wäre, wenn sich niemand nach den 10 Geboten richten würde, wenn jeder in der Welt machen könnte, was er wollte. Ne, das wäre vielleicht eine Katastrophe. Damit nicht jeder tun kann, was er will, da hat Gott die Gebote eingesetzt. Und dazu die Obrigkeit, den Staat, die dafür zu sorgen haben, dass die Gebote eingehalten werden. Dazu ist der Staat eingesetzt, dass er darauf achtet, auf Recht, Gerechtigkeit, dass das Eigentum geschützt wird und das Leben, dass die Menschen in Frieden und Freiheit leben können. Jeder Verkehrspolizist beispielsweise, der auf der Straße auf Ordnung sieht, der steht sozusagen im Dienste Gottes. Und wir sollten mal dankbar dafür sein, dass es weise Mäuse gibt, die auf der Straße für Ordnung sorgen. Sonst würden wir nämlich dauernd weise Mäuse sehen, wenn wir in der Unfallklinik aus der Narkose aufwachen. Nun kommt es vor, dass ein Staat oder ein ganzes Volk die Gebote Gottes grundsätzlich ablehnt, so wie das bei uns Deutschen in der Nazizeit gewesen ist. In dem Krieg, den die Deutschen angezettelt haben, Da wurden die 10 Gebote vom ersten bis zum letzten übertreten. Ich erwähne nur die Tatsache, dass das Töten von Juden und von geistig kranken Menschen aufgrund staatlicher Gesetze erfolgt ist. Was dabei rausgekommen ist, das haben wir ja nun gemerkt. In den Kriegsverbrecherprozessen, da haben sich solche Leute wie Herr Eichmann darauf berufen und haben gesagt, sie hätten im Rahmen der geltenden Gesetze gehandelt. Und nicht mal die irdischen Gerichte haben das anerkannt, geschweige denn das Gericht Gottes. Sondern es gibt Gebote, die höher sind als alles andere. Wie zum Beispiel das Gebot, das unser Leben schützt. Du sollst nicht töten. Nach dem letzten Jugendgottesdienst, da hat mich einer gefragt, die Frage, die schon 100.000 Mal gestellt worden ist. Der hat gefragt, wo war denn nun eigentlich euer Gott im letzten Weltkrieg, als die Juden verbrannten und als das Schreckliche alles passiert ist? Na bitte, wo ist er denn gewesen? Der war hier in diesem Buch, wo er seit Jahrtausenden drin steckt. Und alle Menschen in Deutschland, die Generäle und die kleinen Lanzer, die haben das 5. Gebot damals alle gekannt. Auswendig gekannt. Und auch die unter euch, die gar nicht zur Kirche gehören und die die Gebote und die Bibel nicht lesen, die kennen dieses Gebot. Gott ist bei uns gewesen mit seinem Wort und wir haben es gekannt. Es wird in diesem Buch kein Wort davon gesagt, dass die Menschen Krieg führen sollen, sondern hier heißt es, du sollst nicht töten. Wer hat denn den Krieg nun eigentlich gemacht? Wer produziert denn die Bomben? Und wer schmeißt denn die Bomben? Ist das vielleicht Gott? Das sind doch alles Menschen. Und deswegen sind die Menschen für alles dieses Unglück verantwortlich. Ich meine, erst so tun, als ob es die 10 Gebote gar nicht gäbe. Und dann, wenn das schief geht, noch Gott für die Pleite verantwortlich machen. Das ist unfair. Ich sehe die Sache so. Gott hat diese Welt geschaffen. Und er hat zu den Menschen gesagt, macht euch die Erde untertan. Und er hat die Menschen dadurch in die Verantwortung gestellt für alles, was auf dieser Erde hier geschieht. Wir sind ja keine Marionetten, sondern wir sind freie Menschen. Und die Last der Freiheit, das ist die Verantwortung. Und nun hat Gott dazu noch zu dieser Freiheit die 10 Gebote dazugegeben, sozusagen als Spielregeln für diese Welt. Und hat den Menschen gesagt, wenn ihr euch an meine Regeln haltet, dann ist alles okay. Und wenn ihr euch nicht danach haltet, nicht danach richtet, dann werdet ihr eine Pleite erleben. So. Und nun ist das Sache des Menschen zu entscheiden, ob er will nach den Geboten Gottes leben oder nicht. Ich will jetzt euch mal was fragen. Seid ihr eigentlich dadurch, dass ihr die Gebote Gottes übertreten habt? Und es ist ja keiner hier, der die Gebote Gottes nicht übertreten hätte. Ich sage, seid ihr dadurch glücklicher geworden? Das ist zum Beispiel heute unter jungen Leuten große Mode, dass man das 6. Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, übertritt. Jeder pennt mit jedem, 6 ist Trumpf und das 6. Gebot wird zum kalten Kaffee erklärt. Ihr könnt mit dieser Einstellung vielleicht ein paar reizvolle Erlebnisse haben, aber ich frage euch, seid ihr bei dieser Einstellung glücklicher geworden? Ich kenne keinen einzigen jungen Menschen, der mit dieser Einstellung froher geworden ist. Und ich kenne viele junge Menschen.
Ich sehe bloß immer, dass die ankommen und Hilfe suchen für ihre Probleme, weil sie nämlich todunglücklich sind. Es gibt eine Hilfe. Wie man ein glückliches Leben führen kann, das sind die 10 Gebote. Und für den, der die Gebote übertreten hat, da gibt es auch eine Hilfe. Und das ist die Vergebung durch Jesus Christus. Überprüft doch jetzt mal kurz euer Leben und vergleicht mal euer Leben mit den 10 Geboten. Ich frage mal die Mädchen, wie viele von euch haben ein Kind abtreiben lassen? Wisst ihr eigentlich, dass ihr damit das 5. Gebot übertreten habt, dass ihr Mörderinnen seid? Abtreibung ist Mord. Ich frage mal euch Jungs, seid ihr euch darüber im Klaren, dass die Mädchen kein Freiwild sind? Wie oft habt ihr sie bloß als Spielzeug benutzt? Seid ihr euch darüber im Klaren, was ihr damit für Schaden anrichtet? Ich frage euch alle, seid ihr nicht manchmal gemein zu euren Eltern oder zu euren Arbeitskollegen? Wollt ihr behaupten, dass ihr immer richtig mit allen Menschen umgeht? Wer von euch kann von sich behaupten, dass er immer ehrlich ist und immer die Wahrheit sagt? Den möchte ich mal sehen. Ihr habt doch ein Gewissen. Und es wäre gut, wenn ihr auf die Stimme eures Gewissens einmal hören würdet. Gibt's denn nichts in eurem Leben, was euch belastet, wo ihr euch sagt, so kann's nicht weitergehen? Seid doch mal so ehrlich und gebt das zu, vor euch selber und vor Gott. Ihr braucht ja gar nicht immer weiter zu leben mit einer Schuld, die euch belastet. Egal welches Gebot und wie oft ihr das übertreten habt, ihr könnt zu Jesus kommen. Und ihr braucht weiter nichts zu tun, als Jesus um Vergebung zu bitten und ihn zu fragen, ob er euch ein neues Leben schenkt. Und das könnt ihr haben. Wollt ihr es haben? Dann bitte ich diejenigen von euch, die heute erkannt haben, dass es Schuld in ihrem Leben gibt und die heute ein neues Leben mit Jesus anfangen wollen, die bitte ich nach dem Gottesdienst hier vorzukommen. Da sind junge Christen, die auf euch warten, die euch helfen wollen, dass ihr den ersten Schritt in das neue Leben hineintun könnt. Ihr schämt euch vielleicht vor euren Nachbarn und traut euch nicht hier vor. Schämt euch doch lieber vor Gott wegen eurer Sünde. Und kommt zu Jesus. Da könnt ihr Vergebung finden.